Derzeit studieren wir gemeinsam die verschiedenen geistlichen Waffen, die Gott seinem Volk in dieser Zeit für den geistlichen Kampf, in dem wir uns befinden, zur Verfügung gestellt hat. In 2. Korinther 10, 3-5 sagt uns der Apostel Paulus, dass wir uns in einem Kampf befinden, der sich nicht im fleischlichen Bereich abspielt. Außerdem sagt er, dass Gott uns die angemessenen Waffen, geistliche Waffen, gegeben hat, die mächtig sind durch Gott zum Niederwerfen von Satans Festungen. Und wir werden nun versuchen, uns mit jeder einzelnen der wichtigsten Waffen zu beschäftigen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir werden sie im Einzelnen studieren und sehen, wie sie verwendet werden und wie sie in unserem Leben wirksam werden können. In der vorigen Lehreinheit beschäftigten wir uns mit der Bibelstelle aus Offenbarung 12,11, wo es heißt: Und sie haben ihn, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Wir hielten fest, dass wir Satan überwinden, indem wir als Gläubige persönlich darüber Zeugnis ablegen, was das Blut der Aussage des Wortes zufolge tut. In dieser Lehreinheit möchte ich nun eine dieser in Offenbarung 12,11 erwähnten Waffen herausgreifen und im Einzelnen besprechen. Die Waffe, um die es mir diesmal geht, ist das Wort Gottes. Zur Einführung schlagen wir Epheser 6, 10 bis 17 auf. Epheser 6, 10 bis 17. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Anhand dieser Bibelstelle wird ohne jeden Zweifel klar, dass der Apostel Paulus davon ausgeht, dass alle Christen in einen direkten persönlichen Konflikt mit Satan verwickelt sind. Er schreibt nicht an spezielle Gruppen von Christen, wie zum Beispiel Evangelisten oder Missionare, sondern in Vers 10 der englischen Version sagt er schließlich »meine Brüder«. Er meint alle Gläubigen. Und in Vers 11 sagt er, dass wir aufgrund der Wesenseigenart des Konflikts die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen müssen. Dies ist eine Verpflichtung, der sich kein gläubiger Christ entziehen kann. In Vers 12 geht er näher auf die Art und Weise dieses Kampfes ein. Der englischen Version ist zu entnehmen, dass es sich um einen Ringkampf handelt. Ich möchte euch zur Verdeutlichung einmal meine eigene persönliche Version dieses Verses geben. Sie lautet: Denn unser Ringkampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften und deren Autoritätsbereiche, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Aufgrund der Wesenseigenart dieses gewaltigen Konflikts, der mit einem Ringkampf verglichen wird, sagt Paulus in Vers 13 noch einmal, dass wir angesichts dessen und vor diesem Hintergrund die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen müssen. Es ist unsere Verpflichtung, sie anzuziehen. Es ist nicht so, dass Gott sie uns einfach in den Schoß fallen lässt. Wir müssen sie in einem definitiven, konkreten Willensakt, in einer Entscheidung ergreifen. Damit wir an dem bösen Tag widerstehen können. Jeder einzelne von uns wird Zeiten durchmachen, die man als böser Tag bezeichnen kann. Und damit wir, wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen bleiben können. Wiederum liegt die Betonung hier auf dem Wort stehen. Und gleich als nächstes heißt es wieder: so steht nun. Und dann zählt Paulus 6 Teile der Waffenrüstung auf, die jeder Gläubige tragen sollte. Dieses Bild von der Waffenrüstung geht zurück auf die Ausrüstung eines römischen Soldaten zur Zeit des Paulus. Ich möchte nicht im Detail auf alle Teile eingehen, sondern ich werde mich auf einen speziellen Teil dieser Waffenrüstung konzentrieren. Vorab jedoch vielleicht doch noch ein kurzer Überblick über die gesamte Waffenrüstung. In Vers 14 werden zwei Teile dieser Rüstung genannt. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, heißt es hier. Das ist also der Gürtel der Wahrheit. Mit dem Gürtel werden die Teile der Kleidung hochgebunden und fixiert, die sonst lose herunterhängen würden und uns im Weg wären. Auf diese Weise sind wir in der Lage, uns frei zu bewegen, ohne dass unsere Bewegungsfreiheit von diesem langen Gewand eingeschränkt würde, dass unsere Bewegungen behindern würde und uns vielleicht sogar stolpern lassen würde. Das ist auf die Situation des Christen übertragen die Wahrheit. Das Erste, was wir zu tun haben, ist ehrlich sein. Wir können nicht anfangen, irgendetwas für Gott zu tun, solange wir nicht ehrlich geworden sind. So tun als ob oder Scheinheiligkeit, das sind Dinge, die aus dem Weg geräumt werden müssen, weil sie uns sonst zu Fall bringen und unsere Bewegungsfreiheit einschränken. Das ist die grundlegende Anforderung Gottes an uns, an den Punkt der Wahrheit zu kommen, an dem wir echt werden, an dem wir sagen, was wir wirklich meinen, an dem wir die Dinge, die wir tun, aus echten, aufrichtigen Motiven heraus tun, an dem wir die Wahrheit sagen, an dem wir nichts mehr vertuschen und an dem wir keine religiöse Maske mehr tragen. All das ist wie so ein langes Gewand, das uns behindert und unsere Bewegungsfreiheit einschränkt. Und deshalb müssen wir als erstes den Gürtel der Wahrheit anziehen. Als zweites wird in Vers 14 der Brustpanzer der Gerechtigkeit genannt, also das, was den Bereich der Brust und den Bereich des Herzens schützt. Und in Römer 10 sagt Paulus, dass man mit dem Herzen glaubt zur Gerechtigkeit, damit ist Glaube im Herzen gemeint und nicht Glaube im Verstand. Und dieser Glaube im Herzen wird einen Lebensstil der Gerechtigkeit hervorbringen. In Vers 15 haben wir den dritten Teil der Waffenrüstung, die Schuhe oder besser gesagt Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Der römische Soldat hatte hohe geschnürte Lederstiefel, die sehr fest saßen. Und Paulus sagt, du musst deine Stiefel anhaben, du musst bereit sein. Du musst bereit sein, die Botschaft vom Evangelium des Friedens zu bringen. Wenn du keinen Frieden in deinem eigenen Herzen hast, dann hast du auch nicht viel, was du anderen vermitteln kannst. Und du musst die Schrift kennen, du musst wissen, wie du die Menschen auf die Wahrheit des Wortes Gottes hinweist. Das ist die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ich diente 5,5 Jahre lang recht widerwillig als Soldat in der britischen Armee und ich erinnere mich an Situationen in der nordafrikanischen Wüste, in denen unsere Stellung recht nahe am Feind war. In diesen Situationen durften wir vor allem nachts nie unsere Stiefel ausziehen. Wir mussten in unseren Stiefeln schlafen. Denn falls in der Dunkelheit ein plötzlicher Ernstfall einträte, und du dann aufwachst und dann erst lange im Dunkeln nach deinen Stiefeln tasten müsstest, dann wäre der Ernstfall vielleicht schon lange wieder vorüber und du wärst vielleicht tot, bis du endlich deine Stiefel gefunden und sie angezogen hast. Aus diesem Grund mussten wir in unseren Stiefeln schlafen und ich denke, das gilt auch für den Kampf des Christen. Du musst deine Stiefel anhaben. Du musst jederzeit auf jede Gelegenheit Zeugnis zu geben und das Evangelium des Friedens zu verkündigen vorbereitet sein. Aus diesem Grund sind es auch die Stiefel der Bereitschaft. Die römischen Soldaten konnten erstaunlich weite Strecken, erstaunlich schnell zurücklegen, eben weil sie genau diese Stiefel hatten. Sie sind ein wesentlicher Teil der Ausrüstung eines jeden Christen. In Vers 16 finden wir einen weiteren Teil dieser Waffenrüstung, den Schild des Glaubens. Im Neuen Testament werden zwei verschiedene Schilde beschrieben. Ein kleiner Rundschild und ein ovaler Langschild, der praktisch die ganze Person schützte. Hier ist eben dieser ovale Langschild gemeint, hinter dem ein Mensch praktisch völligen Schutz fand. Und dieser Schild ist der Glaube. In Vers 17 haben wir schließlich die beiden letzten Teile der Waffenrüstung, zunächst den Helm des Heils. Der Helm ist natürlich dazu da, den Kopf zu schützen, der in diesem Sinne für unsere Gedanken steht. Und ich erlebe mit, dass Christen sehr häufig in allen Bereichen ihre Rüstung anhaben, außer in diesem Bereich, der mit ihrem Denken, mit ihren Gedanken in Beziehung steht, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Gedanken schützen sollen. Aber ein Mensch, der am Kopf verwundet ist, kann auch die anderen Teile der Waffenrüstung im Grunde gar nicht effektiv einsetzen. Ich habe das so oft bei Missionaren und anderen engagierten Dienern Gottes erlebt. Sie haben alles außer dem Helm. Sie wissen nicht, wie sie ihr Denken gegen Zweifel und Angst und Depression und Unglaube schützen sollen. Aber es steht ein Helm für uns bereit. Das habe ich selbst durch sehr konkrete persönliche Erfahrungen gelernt. Im Epheserbrief sagt Paulus nicht, was dieser Helm genau ist, aber in 1. Thessalonicher 5, 8 heißt es: Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Was das Denken des Gläubigen schützt, ist die Hoffnung. Es ist eine optimistische Grundhaltung. Jeder Gläubige ist dazu verpflichtet, ein Optimist zu sein. Wenn du ein Pessimist bist, verleugnest du damit deinen Glauben. Und wir müssen in uns eine positive, gedankliche Grundhaltung kultivieren, eine zuversichtliche Erwartung des Guten in jeder Situation und unter allen Lebensumständen. Das ist der Schutz für die Gedanken. Das ist der Helm, der das Denken schützt. Ich musste etliche unangenehme Erfahrungen damit machen, dass ich diesen Helm nicht aufhatte, und ich litt jahrelang unter allen möglichen finsteren, negativen Stimmungen und Gedanken, die meinen Sinn attackierten. Letztendlich war ich verzweifelt und bat Gott um Hilfe, und Gott zeigte mir anhand von Epheser 6,17 und 1. Thessalonicher 5,8, was ich zu tun hatte. Ich musste mein Denkmuster ändern. Ich musste eine optimistische Grundhaltung in mir kultivieren. Zweifellos wurde ich als Pessimist geboren und zum Pessimisten erzogen. Wenn es je einen Pessimisten gegeben hat, dann mich. In meiner Familie hielt man es für unüberlegt und töricht, kein Pessimist zu sein. Selbst wenn alles glatt lief, erwartete man von dir, vor dem, was als nächstes geschehen könnte, auf der Hut zu sein. Und ich stellte fest, dass diese Haltung tief in mir verwurzelt war und dass ich das ändern musste. Es war eine geistige Revolution in mir erforderlich. Diese Revolution wurde ausgelöst durch Befreiung von einem Geist der Depression. Aber nachdem ich die Befreiung erlangt hatte, zeigte Gott mir, dass es meine Verantwortung sei, neue Denkmuster zu lernen und zu pflegen. Die Befreiung hatte dies erst möglich gemacht, aber es war jetzt meine Verantwortung, es zu tun. Das ist also der Helm, der das Denken schützt, der Helm des Heils. Und dann kommen wir schließlich zur sechsten Waffe, und das ist dann auch die Waffe, über die ich in dieser Lehreinheit ausführlich sprechen möchte, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Aber wir sollten mit unserem Überblick hier nicht aufhören. Denn Vers 18 ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Bildes. Dort heißt es: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Die Kraft, das Geschick und die Weisheit, diese Waffen einzusetzen, wird uns zuteil, indem wir im Geist beten. Das ist der übernatürliche Bereich des Gebets. Beten in einer unbekannten Sprache, das ist es, was Paulus als Beten im Geist oder Beten mit dem Geist bezeichnet. Die Kraft, die Wegweisung, das Geschick und die Weisheit, die erforderlich sind, um die sechs Teile der Waffenrüstung effektiv zu gebrauchen, bekommen wir also durch diesen siebten Teil, nämlich das Gebet im Geist. Charles Wesley spricht in einer seiner großartigen Hymnen von der Waffe allen Betens. Soweit also unser Überblick. Gehen wir die Aufzählung noch einmal rasch durch. Es sind sechs Waffen und eine siebte, die die anderen wirksam werden lässt. Erstens, der Gürtel der Wahrheit. Eigentlich kann man hier gar nicht von einer Waffe sprechen. Es ist vielmehr ein Ausrüstungsgegenstand, ein Teil der militärischen Ausrüstung, der Gürtel der Wahrheit. Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Drittens, die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Viertens, der Schild des Glaubens, fünftens, der Helm des Heils, sechstens, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, und dies alles wird effektiv durch den siebten Teil, das Beten im Geist. Ich möchte euch gerne auf zwei Dinge im Zusammenhang mit diesen Ausrüstungsgegenständen bzw. Waffen hinweisen. Zunächst einmal bist du, vorausgesetzt du hast sie alle angezogen, komplett geschützt von Kopf bis Fuß. Allerdings nur unter einer Bedingung, nämlich unter der Bedingung, dass du dich nicht umdrehst. Gott hat keinen Schutz für deinen Rücken bereitgestellt. Du musst dich fortwährend dem Feind stellen. Wenn du aufgibst, dich umdrehst und sagst, es nützt sowieso alles nichts, dann hast du deinen ungeschützten Rücken dem Feind preisgegeben und glaub mir, er wird dich dort schlagen. Die zweite wichtige Tatsache über diese Ausrüstungsgegenstände besteht darin, dass von allen Teilen der Waffenrüstung nur eine Waffe für den Angriff gedacht ist, nämlich das Schwert. Alle anderen Teile der Waffenrüstung sind defensiver Natur. Mit einem Helm oder einem Brustpanzer oder mit Stiefeln oder mit einem Gürtel oder mit einem Schild kann man niemanden verletzen. Die einzige Angriffswaffe ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Daraus folgt, dass du, wenn du alle anderen fünf Teile der Waffenrüstung anhast, dir selbst vielleicht niemand etwas zuleide tun kann, aber zweifellos kannst auch du deinem Feind keinen Schaden zufügen. Und glaub mir, der Teufel, der ja dein Feind ist, weiß das. Und wenn es etwas gibt, woran er interessiert ist, dann daran, dich davon abzuhalten, dass du das Schwert des Geistes nimmst und einsetzt, denn in diesem Augenblick wirst du für ihn gefährlich. Im weiteren Verlauf dieser Lehreinheit möchte ich nun über diese ganz spezielle Waffe sprechen, über das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Zunächst einmal will ich etwas Generelles über das Wesen des Wortes Gottes sagen, ohne ausführlich darauf einzugehen. Schlagen wir Johannes 10,35 auf. Das ist Teil einer Rede Jesu, auf deren Hintergründe ich nicht näher zu sprechen kommen werde. Wir wollen einfach nur festhalten, was Jesus hier in diesem einen Vers sagt. Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Ich glaube, dass es unter dem gläubigen Volk Gottes über viele Generationen hinweg, ich würde es nicht wagen zu sagen, wie lange, zwei Bezeichnungen gegeben hat, die mehr als alle anderen regelmäßig dafür verwendet werden, die Bibel zu beschreiben. Die eine Bezeichnung lautet das Wort Gottes, die andere lautet die Schrift. Und ich möchte euch zeigen, dass wir ein sehr gutes Vorbild in der Person Jesu Christi haben, weil auch er diese beiden Bezeichnungen verwendet, das Wort Gottes und die Schrift. Er verwendet sie als Synonyme. Die Schrift ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist die Schrift. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Die ganze Schrift ist das Wort Gottes. Hinsichtlich der Autorität oder Kraft des Wortes Gottes wollen wir dieses eine einfache Statement festhalten. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Die Leute können über die Inspiration oder Autorität der Schrift debattieren, solange sie wollen. Aber meiner Anschauung nach hat Jesus alles in diesem einen kurzen Satz zusammengefasst. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und die Schrift ist das Wort Gottes. Das ist mein Standpunkt und das glaube ich. Halten wir auch noch fest, was Paulus parallel dazu in 2. Timotheus 3,16 sagt. Wir lesen von 2. Timotheus 3,16 bis 4,2. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Kapiteleinteilungen erst später hinzugefügt wurden und manchmal verschleiern sie gedankliche Zusammenhänge, die sehr wichtig sind. Wir lesen also von 2. Timotheus 3,16 bis 4,2. Alle Schrift ist von Gott eingegeben bzw. Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ich möchte euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die gesamte Schrift nützlich ist. Also auch das Buch Esra, das Buch Nehemia, das Buch Prediger, das Buch Amos, das Buch Micha, das Buch Obadja. Viele Bücher, die einige Christen für praktisch irrelevant halten und häufig auch gar nicht wissen, wo man sie findet. Sie sind Schrift und sie sind nützlich. Es gibt in der gesamten Schrift nichts Unnützes. Der Zweck, zu dem sie gegeben wurde, wird in Vers 17 formuliert, damit der Mensch Gottes richtig sei oder vollständig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Beachtet, dass dies derselbe Gedanke ist wie in Epheser 6, die Zurüstung bzw. Ausrüstung des Christen. Und ich glaube, dass ein Christ, dem nicht die ganze Schrift vertraut ist, auch nicht vollständig ausgerüstet sein kann, weil sie nämlich in ihrer Gesamtheit da ist, damit er umfassend und gründlich ausgerüstet wird. Es gibt keine unwichtigen Bücher in der Bibel. Manchmal bringen uns Formulierungen wie die kleinen Propheten zu der irreführenden Schlussfolgerung, sie seien gar nicht so wichtig, aber das ist absolut falsch. Hierzu nur eine Bemerkung am Rande. Die gesamte Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben, die ja eine der herausragendsten Offenbarungen der Schrift ist, eine der vollmächtigsten Offenbarungen im gesamten Wort Gottes, wird vom Apostel Paulus auf einen halben Vers aus Habakuk 2,4 gestützt. Doch von diesem halben Vers leitet Paulus im Grunde die gesamte Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben ab. Damit wird deutlich, dass Habakuk, was seine Länge anbelangt, zwar klein ist, aber nicht was seine Bedeutung anbelangt. Es gibt nichts Unwichtiges in der Schrift. Jesus sagt, denn wahrlich ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ein Jota ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das Jod im modernen Hebräisch. Das Strichlein ist der kleine Akzent oben auf einem Buchstaben, der einen Buchstaben von einem anderen unterscheidet. Manchmal sind die hebräischen Buchstaben sehr schwer voneinander zu unterscheiden, weil sie so eng nebeneinander stehen. Aber ein kleiner Akzent oder ein Häkchen oben auf dem Buchstaben unterscheidet ihn von einem anderen. Und Jesus sagt, dass die Inspiration der Schrift so vollständig ist, dass nicht einmal der kleinste Akzent, das kleinste Häkchen auf einem Buchstaben vergehen wird, bis alles erfüllt worden ist. Das ist die Autorität der Schrift. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns noch näher ansehen, was Paulus dem Timotheus aufträgt. Es heißt in der englischen Bibel am Anfang von Kapitel 4, deshalb beschwöre ich dich. Ich habe es schon mehrmals gesagt, vielleicht auch schon in dieser Lehrserie, aber ich sage es noch einmal, immer wenn man in der Bibel ein Deshalb findet, muss man rausfinden, weshalb da Deshalb steht. Das Deshalb am Anfang von Kapitel 4 steht im direkten Zusammenhang zum Abschluss des dritten Kapitels. Es heißt also, deshalb beschwöre ich dich. Warum? Weil die ganze Schrift durch Inspiration von Gott eingegeben ist, weil die gesamte Schrift nützlich ist und weil die gesamte Schrift erforderlich ist, um den Menschen Gottes vollständig zu machen und für jedes gute Werk auszurüsten. Deshalb beschwöre ich dich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der die Lebenden und die Toten richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Beachtet, wie feierlich diese inständige Bitte des Paulus ist. Wie lautet die Anweisung angesichts der Tatsache, dass wir alle eines Tages werden Rechenschaft ablegen müssen für uns selbst, für unseren Dienst, für das, was wir für Gott getan haben? Wie lautet die Botschaft? Predige das Wort. Also, füg ihm nichts hinzu, nimm nichts davon weg, bearbeite es nicht, das wird gar nicht verlangt von dir. Es wird nur von dir verlangt, es so zu predigen, wie es ist. Schlagen wir Hebräer 4,12 auf und halten wir fest, was der Autor des Hebräerbriefs über das Wesen des Wortes Gottes sagt. Das sind recht bemerkenswerte Aussagen. Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Von diesem griechischen Wort leitet sich unser Wort energiegeladen ab. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist energiegeladen und es ist schärfer als jedes fleischliche materielle Schwert mit zwei Schneiden. Es ist das zweischneidige Schwert des geistlichen Kampfes. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Es dringt vor bis in die innersten Bereiche der menschlichen Natur. Als Jesus hier auf Erden war, setzte er dieses Schwert im Konflikt mit Satan ein. Schlagen wir Matthäus 4 auf und sehen wir uns den Bericht von der Versuchung Jesu in der Wüste an. Dort wurde Jesus von Angesicht zu Angesicht mit Satan in einen direkten Konflikt mit ihm hineingeführt. Jesus hatte eine herrliche Offenbarung und eine herrliche Bestätigung vom Himmel her gehabt, der Geist Gottes war in körperlicher Form auf ihn herniedergekommen, Gott, der Vater, hatte vom Himmel herab gesprochen und gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und unmittelbar nach dieser herrlichen Offenbarung fand sich Jesus 40 Tage lang in der Wüste wieder, wo er direkt von Angesicht zu Angesicht mit Satan konfrontiert wurde. Beachtet, dass Jesus in diesem Konflikt keine anderen Waffen gebrauchte als das Schwert des Geistes, also das Wort Gottes, die Schrift. Sehen wir uns nun, ohne näher auf den Zusammenhang einzugehen, Vers 4, Vers 7 und Vers 10 an. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Also er zitierte aus der Schrift, Vers 7. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben. Der Teufel zitierte Jesus aus der Schrift und Jesus zitierte im Gegenzug dem Teufel aus der Schrift. Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben. Welche Waffe gebrauchte er? Das geschriebene Wort Gottes, die Schrift. Und darin ist er unser vollkommenes Vorbild. Es gibt keine andere Waffe, mit der wir den Teufel vertreiben können, als das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, die Schrift. Das war, als Jesus noch auf Erden war. Nun sehen wir uns ein Bild von Jesus in seiner Herrlichkeit an, das wir in Offenbarung 1,16 finden. Hier haben wir eine Beschreibung des verherrlichten Christus, wie er dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos erschien. Das ist eine der schönsten Beschreibungen des Herrn in der gesamten Schrift. Ich möchte gerne von Vers 13 bis Vers 16 lesen. Und inmitten der Leuchter, einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das scharfe, zweischneidige Schwert, das aus dem Mund Jesu hervorkam, ist das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Beachtet, dass es aus seinem Mund ausgeht und vom Geist Gottes hervorgebracht wird. Und wenn ihr euch die anderen Verweisstellen noch anseht, die in eurer Studienhilfe vermerkt sind, wir brauchen sie jetzt nicht aufzuschlagen, dann werdet ihr feststellen, dass in jeder einzelnen davon die Rede ist, dass das Schwert aus dem Mund des verherrlichten Herrn ausgeht. In der jetzigen Zeit ist das Schwert im Mund des Herrn, aber es geht aus durch den Mund seiner Diener, seiner geistlichen Mitarbeiter und seiner Zeugen hier auf Erden. Aber es ist ein und dasselbe Schwert, dieselbe Waffe, die Jesus in seinen Dienst auf Erden einsetzte, um den Teufel zu besiegen, wird jetzt dir und mir als Gläubige zum gleichen Zweck übertragen. Es ist die einzige Waffe, die den Teufel besiegen und aus unserem Leben und aus seinen Festungen vertreiben wird. In Jesaja 40 haben wir eine weitere herrliche Offenbarung des Wesens, der Autorität und der Herrlichkeit des Wortes Gottes. Jesaja 40, 6 bis 8. Eine Stimme spricht, rufe, und ich sage, was soll ich rufen? Und das ist nun die Botschaft, die dem Propheten gegeben wird, damit er sie ausruft. Alles Fleisch ist Gras, und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. In Ewigkeit. Alles, was fleischlich und materiell ist, wird vergehen und verwelken. Aber es gibt eine dauerhafte, bleibende, unveränderliche Realität, nämlich das Wort unseres Gottes, und das besteht in Ewigkeit. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne von uns für sich selbst individuell diese Lektion lernt. Es gibt nur eins, was in unserem Leben von Dauer ist, und das ist das Wort Gottes. Unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Ideen, das alles ist vorübergehend und nicht von Dauer. Aber es gibt etwas Ewiges in jedem Einzelnen von uns, das sich nicht ändern kann, das uns an Gott bindet, das ist das Wort Gottes. Das Fleisch wird verwelken und sterben, verdorren wie die Blume auf dem Feld. Aber in jedem Einzelnen von uns, der glaubt und dem Wort Gottes gehorcht, ist etwas Ewiges, das Wort Gottes. Sehen wir uns auch Jesaja 55, 11 an und vergegenwärtigen wir uns, wie überaus wirksam das Wort Gottes ist. Jesaja 55, 11. Gott spricht. Er sagt, und wir brauchen nicht näher auf diesen Vergleich einzugehen, auch wenn er wunderschön ist, aber er sagt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer oder wirkungslos zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort kann nicht scheitern. Es erfüllt immer die Absichten Gottes. Aber in diesem Vers steckt eine sehr, sehr wichtige, nähere Bestimmung, die vielen Predigern noch gar nicht aufgefallen ist. Gott sagt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es ist nicht nur Gottes Wort im Allgemeinen, es ist Gottes Wort aus Gottes Mund, das nicht scheitern und nicht versagen kann. Ich habe schon viele trockene, staubige Predigten gehört, die jemand aufgrund von Notizen hielt, die er Jahre zuvor gemacht hatte, und nichts geschah. Niemand wurde dadurch gesegnet, niemand wurde aufgerüttelt, niemand wurde überführt, aber am Ende falteten alle die Hände zum Gebet und sagten dann, auf jeden Fall wird Gottes Wort nicht leer zu ihm zurückkehren. Aber damit haben sie diese Bibelstelle falsch zitiert, denn es heißt hier nicht, Gottes Wort werde nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es heißt, Gottes Wort aus Gottes Mund werde nicht leer zu ihm zurückkehren. Man kann das Wort nicht von dem Mund, aus dem es kommt, trennen. Und warum ist es aus Gottes Mund? Weil es von Gottes Hauch begleitet wird, wenn es vom Mund Gottes ausgesprochen wird. Und Gottes Hauch ist der Geist. Es ist das Wort mit dem Geist in ihm, das nie leer zurückkehren wird. Die Bibel sagt, dass das Wort ohne den Geist tot ist, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Schlagen wir doch kurz einmal Psalm 33, 6 auf. Und sehen wir, wie effektiv das Wort zusammen mit dem Geist ist und wie absolut entscheidend es ist, dass das Wort und der Geist und das Wort immer Hand in Hand gehen. Psalm 33, 6. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Das ist hebräische Dichtkunst. Eines der Prinzipien der hebräischen Dichtkunst besteht darin, dass man zwei parallele Aussagen hat, die uns zwei verschiedene Aspekte von ein und derselben Sache vermitteln und nicht zwei verschiedene Dinge. Also durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Man könnte es auch folgendermaßen formulieren, durch das Wort des Herrn und durch den Hauch seines Mundes wurden die Himmel und all ihr Heer gemacht. Es ist nicht das Wort allein. Es ist das Wort, wenn es mit dem Hauch Gottes einhergeht. Und das Wort, das hier in diesem Vers mit Hauch übersetzt wird, bedeutet eigentlich Geist. Mit anderen Worten, als Gottes Wort durch Gottes Geist ausging, wurde all das gemacht. Dann ist dieses Wort voller Autorität, wirksam und wird niemals leer zurückkehren. Aber das Wort ohne den Geist ist einfach nur tot. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Es muss also Gottes Wort aus Gottes Mund sein, das heißt Gottes Wort ausgehaucht durch den Geist Gottes. Das ist wirklich interessant. Ich musste eine Zeit lang in Afrika Fremdsprachen lehren, und dabei musste ich mir bestimmte Grundkenntnisse über Phonetik und dergleichen aneignen. Dabei entdeckte ich, dass Sprache mit das Faszinierendste des gesamten menschlichen Erfahrungsschatzes ist. Vermutlich wissen das ja einige von euch. Aber ich musste erst lernen, dass man ohne Atem nicht sprechen kann. Auch wenn es ja eigentlich auf der Hand liegt. Im Grunde ist Sprache nichts anderes als Atem, der aus deiner Lunge herausgepresst und durch deinen Sprachapparat hindurchgepresst wird und durch die Stellung deiner Zunge und deiner Lippen modifiziert wird, bis der entsprechende Laut herauskommt. Aber die treibende Kraft hinter aller Sprache ist der Hauch, der Atem. Bitte drehen Sie die Kassette um. Aber die treibende Kraft hinter aller Sprache ist der Hauch, der Atem. Kein Atem, keine Sprache. Und das gilt auch für das Wort Gottes. Die motivierende Kraft, die das Wort Gottes hervorbringt, ist der Hauch Gottes. Kein Hauch, kein Wort, nur Buchstaben, etwas Totes. Und so müssen wir das Wort Gottes verstehen. Es ist nicht effektiv, es vollbringt nicht die Dinge, die Gott verheißen hat, es ist kein Leben in ihm, wenn nicht Gottes Hauch in ihm ist. Aber wenn Gottes Geist in ihm ist, wenn es ausgehaucht durch den Geist Gottes aus dem Mund Gottes hervorkommt, dann ist es absolut wirksam. Dann kann ihm nichts widerstehen, dann ist es schöpferisch, effektiv und hat Autorität. Gott spricht nun nicht nur durch seinen eigenen Mund, sondern er spricht auch durch den Mund von Menschen. Und es ist sein Wunsch, dass jeder seiner Diener und Mitarbeiter ihm seinen Mund zur Verfügung stellt, damit er dadurch sprechen kann. Er wünscht sich, dass alle seine Diener seine Sprachrohre sind, damit Gottes Wort, wenn es durch diesen Diener ausgesprochen wird, genauso voller Autorität und Wirkung ist, wie wenn Gott selbst es ausgesprochen hätte. Aber das kann nur sein, wenn es Gottes Geist ist, der mit dem Wort durch diesen Mund ausgeht. Ich möchte dies nun anhand eines Beispiels aus dem Propheten Jeremia veranschaulichen, das für mich immer schon ein faszinierendes Beispiel für die Autorität des Wortes Gottes durch menschliche Lippen war. Wir finden das in Jeremia 1 im Bericht der Berufung Jeremias. Jeremia 1 ab Vers 4. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich, ach Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Was für eine dramatische Bestätigung einer Person und das in so kurzer Zeit. Als Gott zum ersten Mal zu Jeremia sprach, entgegnete dieser Herr, ich kann nicht reden, bitte mich nicht, ein Prophet zu sein, ich bin zu jung, ich bin ja noch ein Kind. Natürlich war er nach den Maßstäben der damaligen Zeit gemessen, vermutlich ein junger Mann, so um die 20, und es war schon etwas dran an dem, was er sagte. Er hatte den Eindruck, es fehle ihm das Alter, die Reife, die Erfahrung und die Autorität, die erforderlich sind, um ein Prophet Gottes zu sein. Gott sagte jedoch, erzähle mir nicht, du seist noch ein Kind, denn du wirst zu jedem gehen, zu dem ich dich sende, du wirst exakt das sagen, was ich dir auftrage. Und Gott sagte, ich werde dich über die Nationen setzen und über die Königreiche, und du kannst ausreißen und niederreißen, zugrunde richten und abbrechen, und du kannst bauen und pflanzen. Also sowohl das Negative als auch das Positive. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein menschliches Wesen jemals größere Autorität haben könnte als diese, über Nationen und über deren Herrscher gesetzt sein, sie niederzureißen, sie aufzubauen, sie abzuschaffen und sie wiederherzustellen. Und in dieser Position befand sich ein junger Mann, der den Eindruck hatte, er sei nicht einmal alt genug, um ein Prophet zu sein. Wodurch wurde diese Veränderung hervorgerufen? Die Antwort finden wir in Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das Wort Gottes im Mund Jeremias hatte genauso viel Autorität, wie wenn es im Mund Gottes gewesen wäre. Er sagt: Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt, und durch mein Wort in deinem Mund habe ich dich über die Nationen und über die Königreiche gesetzt, um auszureißen und niederzureißen, um zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Worin lag das Geheimnis der Autorität? Nicht in Jeremia selbst. Er hielt sich für zu jung und zu unreif, um überhaupt ein Prophet zu sein. Worin lag die Autorität? In dem Wort in Jeremia. Gottes Wort in Jeremia war genauso effektiv, wie wenn es der allmächtige Gott direkt selbst gesprochen hätte. Aber ihr müsst auch sehen, dass es Jeremia etwas gekostet hat, in so einer Beziehung mit Gott zu leben. Schlagen wir einmal Jeremia 15 auf und lesen wir die Verse 16 bis 19. Jeremia 15, 16 bis 19. Dabei vergegenwärtigen wir uns, dass es hier darum geht, was es bedeutet, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Jeremia sagt in Vers 16: Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Heerscharen. Vergesst nicht, dass ihr als Christen in genau derselben Kategorie seid, weil der Name Christi über euch ausgerufen ist, und genau das macht euch zum Christen. Die erste Qualifikation dafür, das Wort Gottes weitergeben zu können, besteht darin, sich vom Wort Gottes zu ernähren. Es heißt hier: Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Man kann in geistlichen Dingen nicht weitergeben, was man nicht zuvor selbst verdaut hat. Du kannst es verstandesmäßig weitergeben und es wird völlig wirkungslos sein. Aber wenn du es in deinem Geist aufgesaugt hast, dann kannst du es von deinem Geist aus weitergeben und es wird Wirkung zeigen. Es wird vieles gepredigt, was einfach nur aus dem Verstand kommt. Es sind intellektuelle Betrachtungen, die nichts bewirken, weil die Person das Wort, das sie predigt, selbst vorher nicht gegessen hat. Du musst es essen und dann kannst du es weitergeben. Du musst es verdauen und dann kannst du es anderen bringen. Und Jeremia sagte, das Wort Gottes sei infolgedessen, dass er es gegessen habe, zu seiner Wonne und zur Freude seines Herzens geworden. Und Gottes Name sei über ihm ausgerufen. Und ich persönlich glaube, dass dies ein Kennzeichen eines Gotteskinds ist, nämlich dass dir Gottes Wort eine Wonne und die Freude deines Herzens ist. Ich habe kein sehr großes Zutrauen zum Glauben eines Christen, der das Wort Gottes nicht liebt. Für mich ist es äußerst fraglich, ob so eine Person jemals ein effektives Glaubensleben haben kann. Ohne die Liebe zum Wort Gottes ist es unmöglich, ein effektiver Christ zu sein. All das hatte im Leben und im Erfahrungsschatz Jeremias eine Auswirkung. Vers 17: Nie saß ich im Kreis der Scherzenden und war fröhlich. Wegen deiner Hand saß ich allein. Wir brauchen gar nicht weiter zu lesen. Es wird im Leben jedes Menschen, der dazu berufen ist, Gott zu dienen, und der in den geistlichen Dienst berufen ist, eine Zeit kommen, in der er allein sitzen wird, wie es hier heißt. Du kannst nicht mit dem Strom schwimmen, du kannst nicht in den Dingen schwelgen, in denen die Allgemeinheit schwelgt. Du kannst nicht über ihre törichten Witze lachen, du kannst dich nicht über ihre Leichtfertigkeit freuen, weil das Wort Gottes etwas Heiliges und Ernstes ist. Ich persönlich habe dies in der britischen Armee durchgemacht. Das ist auch der Grund, warum diese Verse für mich in ganz besonderer Weise eine Realität sind. Jahrelang saß ich dort alleine. Ich war buchstäblich der einzige Gläubige in der gesamten Kompanie. Ich konnte nicht dorthin gehen, wo die anderen hingingen. Ich konnte nicht lesen, was die anderen lasen. Ich konnte mir nicht anhören, was sich die anderen anhörten. Ich konnte nicht so reden, wie die anderen redeten. Ich war isoliert. Warum? Weil Gott seine Hand auf mich gelegt hatte. Und es wird im Leben eines jeden, der in den geistlichen Dienst gerufen ist, immer diese Prüfung in Form von Einsamkeit geben. Vielleicht bist du in deiner Familie der Einzige, der glaubt. Kein anderer versteht dich. Du musst alleine sitzen. Nicht auf Dauer. Was junge Menschen anbelangt, habe ich festgestellt, dass dies für sie wirklich eine schwierige Prüfung ist. Bist du bereit, ein komischer Kauz zu sein? Bist du bereit, anders zu sein als die anderen? Bist du bereit, gegen den Strom zu schwimmen? Denn das ist nötig. Sehen wir uns nun Vers 19 an. Darum, so spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Gott möchte Männer und Frauen, die vor ihm stehen, nicht vor Menschen, nicht vor menschlichen Instanzen oder Institutionen oder Denominationen. Und wenn du Edles hervorbringst und nicht Gemeines absonderst, sollst du wie mein Mund sein. Hier wird formuliert, was notwendig ist, um ein Sprachrohr Gottes zu sein. Du musst die Spreu vom Weizen trennen. Du musst das Edle vom Gemeinen trennen. Du kannst deinen Mund nicht mit billigen, törichten Worten füllen, mit Geschwätz, Klatsch und leerem Gerede. Das ist etwas, was mir in Bezug auf das Predigen aufgefallen ist. Wenn ich im Alltag das, was ich sage, nicht genau so sehr meine, wie ich es sage, wie wenn ich predige, werden meine Worte, die ich von der Kanzel spreche, keine Wirkung zeigen. Wenn ich hinter dem Rednerpult nur eine religiöse Aktion mache, dann ist es auch nicht mehr als eine religiöse Aktion. Als junger Mann war ich schwer beeindruckt von einem Wort, das ich einmal von Charles Finney gelesen hatte. Es lautete: Gott benutzt nie einen Narren, um das Gewissen von Menschen zu erforschen. Du kannst beliebt sein, du kannst die Leute zum Lachen bringen, kannst die Leute dazu bringen, dass sie dich anlächeln, du kannst die Menge auf deiner Seite haben, aber auf Dauer wirst du ihnen damit geistlich nichts Gutes tun. Gottes Wort ist etwas Ernstes. Der Apostel Paulus sagt über seinen Dienst in Ephesus: Ich möchte euch daran erinnern, dass ich 2 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufhörte, jeden einzelnen von euch unter Tränen zu warnen. Paulus ist nicht herumgegangen und hat versucht, die Leute glücklich zu machen. Für mich ist das eine Karikatur des Evangeliums. Die Urgemeinde hatte ein einziges Ziel. Sie wollte die Menschen in die richtige Beziehung zu Gott bringen. Und das ist das Einzige, was zählt. Das Glücklichsein wird sich danach einstellen. Strebt nicht nach dem Glück. Bereinigt eure Beziehung mit Gott und mit euren Nächsten und dann werdet ihr glücklich sein, und zwar im Übermaß. Aber der Dienst des Wortes Gottes ist nicht der Versuch, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Und alle, die auf diese Weise geistlich dienen, werden für Gott niemals ein Sprachrohr sein. Gehe nicht zu ihnen zurück, sagt Gott, lass sie zu dir kommen. Zieh eine Linie und stell dich drauf. Ich verändere meine Maßstäbe nicht von Generation zu Generation. Was ich vor 1900 Jahren sagte, sagt Gott, ist heute noch genauso wahr. Wenn ich vor 1900 Jahren von Frauen Reinheit und Mäßigung verlangt habe, dann verlange ich das auch heute noch. Die Bibel sagt nicht viel über Mode und Kleidung, aber sie gibt uns die grundlegenden Prinzipien, die darüber entscheiden, wie wir leben. Und Gott hat sich nicht verändert. Das wurde von Jeremia also verlangt, um ein Sprachrohr Gottes zu sein. Das ist der Grund, warum sein Wort feststand. Und es ist sehr, sehr interessant. Wenn man sich den Propheten Jeremia durchliest, es sind etwa 50 Kapitel, stellt man fest, dass er das Schicksal jeder Nation im gesamten Nahen Osten proklamiert hat. Und etwa 2500 Jahre lang war der Lauf der Geschichte in diesen Nationen bestimmt und geprägt von den Worten, die Jeremia gesprochen hatte. Er war kein einflussreicher Politiker. Er war die meiste Zeit über als Gefangener in einem Verlies. Aber Gottes Wort in seinem Mund entschied über das Schicksal der Könige und der Nationen, die ihn verfolgten. Und genauso wird es auch heute sein. Gottes Wort in Gottes Mund wird dich genauso mit Autorität und Effektivität ausstatten wie damals Jeremia, wenn du die Bedingungen erfüllst. Der Apostel Petrus sagt Folgendes in 1. Petrus 4,11: Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Das ist mit Sprachrohr gemeint. Wenn wir dienen, müssen wir Gott ein Sprachrohr bieten, durch das er reden kann. Das ist der Maßstab, den uns das Wort Gottes vorgibt. Ich möchte euch nun darauf hinweisen, dass es von der Schrift her absolut verboten ist, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder etwas davon wegzunehmen. Wenn du das tust, machst du die Schneide des Schwerts stumpf. Du machst es ineffektiv. Gehen wir noch die Schriftstellen durch, die in der Studienhilfe aufgelistet sind. In 5. Mose 4,2 spricht Mose, das Sprachrohr Gottes für seine Generation, und er sagt: Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Also ihr sollt nichts hinzufügen und ihr sollt nichts davon wegnehmen. Dann 5. Mose 13,1: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Also du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Sprüche 30,5-6: Alle Rede Gottes ist geläutert oder rein. Im Psalm 12 heißt es: Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Es ist absolut rein. Du musst es nicht reinigen, du musst es nicht bearbeiten, du musst es nicht erweitern, es ist bereits rein. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen, füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner dastehst. Wir sollen nicht mehr predigen als das, was Gott in seinem Wort sagt, das ist ausreichend. Und dann schlagen wir noch einmal Jeremia auf und werfen noch einmal einen Blick auf seinen Dienst. Jeremia 1,17-19: Du aber gürte deine Hüften, beachte den Gürtel, gürte deine Hüften, zieh an den Gürtel der Wahrheit, leg ab alle Leichtfertigkeit, Torheit und alles leere Gerede. Das ist damit gemeint. Mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Gott hat mir das ganz persönlich gezeigt. Wenn ich davor Angst habe, was Menschen über die Botschaft, die Gott mir gibt, sagen oder denken, wird er mich zuschanden werden lassen bzw. beschämen. Aber wenn ich treu die Botschaft weitergebe, die Gott mir gegeben hat, wird er sich um die Konsequenzen kümmern. In meinem eigenen Land, in Großbritannien, werden die bekennenden Geistlichen heute im Grunde verachtet. Die Leute rechnen nicht mehr mit ihnen. Es gibt einige wenige Ausnahmen, aber im Grunde sind sie bedeutungslos und was sie tun, hat keine Auswirkungen. Wisst ihr warum? Weil sie vor den Menschen Angst hatten. Und Gott hat sie zu Schanden werden lassen. Eine sehr ernste Lektion, die es daraus zu lernen gilt. Ich weiß nicht, wie viele von euch Prediger sind oder einmal predigen werden, aber ich möchte euch Folgendes sagen: Ihr könnt es euch nicht leisten, Kompromisse einzugehen, wenn ihr wollt, dass Gott das ehrt, was ihr sagt. Wenn du die Botschaft predigst, die Gott gibt, dann kümmert sich Gott um die Folgen. Aber wenn du aus Menschenfurcht heraus Kompromisse machst, wird Gott dich vor diesen Menschen beschämen. Du wirst deine Autorität verlieren. Das ist in der Kirchengeschichte immer und immer wieder geschehen. Schlagen wir auch noch Jeremia 26,2 auf. So spricht der Herr: Tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn. Das ist wirklich der schwerste Ort, um zu predigen. Glaub mir, dort kostet es dich wirklich etwas. Und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Haus des Herrn anzubeten, rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Lass kein Wort weg. Also nimm nichts davon weg. Gott weiß, was er tut, wenn er eine Botschaft schenkt. Und in Offenbarung 22, also ganz am Ende der Schrift, haben wir noch einmal dieselbe Warnung. Im letzten Kapitel der Bibel heißt es über die Botschaft des Buchs der Offenbarung. Wir lesen Offenbarung 22,18-19. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Hier wird also ein Fluch über jeden ausgesprochen, der vom Buch der Offenbarung entweder etwas wegnimmt oder ihm etwas hinzufügt. Sehen wir uns noch ein Prinzip aus dem Alten Testament an. Das ist wirklich sehr interessant. Wir finden es in 3. Mose 19. Ihr müsst verstehen, dass es sich um etwas aus der natürlichen Welt handelt, das jedoch eine geistliche Anwendung hat. Meine Ordnungen sollt ihr halten. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen. Das ist ein Bild für die Heirat eines Gläubigen mit einem Ungläubigen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. Also du sollst nicht zwei verschiedene Arten von Samen gleichzeitig aussäen. Warum? Weil du zwei verschiedene Arten von Pflanzen bekommen wirst. Die Art des Samens bestimmt über die Art der Pflanze, die auf dem Feld wachsen wird. Gott sagt, du sollst die Samen nicht mischen. Im Neuen Testament haben wir eine klare Anwendung dessen. In Matthäus 13, 38 ist die Rede vom Unkraut und vom Weizen und Jesus legt dieses Gleichnis folgendermaßen aus. Der Acker aber ist die Welt. Und in Lukas 8, 11 sagt Jesus in seiner Auslegung des Gleichnisses vom Sämann, dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses, der Same ist das Wort Gottes. Wir müssen also auf dem Feld, das die Welt ist, den Samen aussäen, der das Wort Gottes ist. Und wir dürfen nichts anderes in diesen Samen hineinmischen. Warum? Weil das, was wir säen, darüber entscheidet, was wir ernten werden, versteht ihr? Ich habe mich in jüngster Zeit oft mit einem Statement beschäftigt, das ich euch gerne noch vorlesen möchte. Es kommt mir gerade in den Sinn und ich denke, der Herr möchte, dass ich es euch zeige. 1. Timotheus 1, 3 bis 4. Paulus erklärt in diesem Brief an Timotheus, warum er ihn in Ephesus zurückließ. Er sagt, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mir Gott diese Worte in den vergangenen Wochen vor Augen geführt hat. Bleib dort, Timotheus, und kümmere dich darum, dass sie nicht anfangen, irgendetwas anderes zu predigen als das Wort Gottes, dass sie kein anderes Evangelium predigen. Was sind die Alternativen zum Evangelium? Fabeln und endlose Geschlechtsregister. Lass nicht zu, dass die Leute vom Wort Gottes abkommen und in irgendetwas anderes hineinkommen, das nicht wahr und nicht biblisch ist. Erst vor kurzem kamen zwei oder drei Leute zu mir und fragten mich, Bruder Prinz, was hältst du vom Buch Nikodemus oder vom Buch Henoch? Ich weiß nicht, ob ihr diese Bücher kennt, sie stammen aus den sogenannten Pseudepigraphen, also nicht einmal aus den eigentlichen Apokryphen, sondern aus den falschen Apokryphen. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass diese Bücher ganz exakt in diese Kategorie von Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern fallen. Und die Schrift verbietet uns, diese Dinge zu lehren. Ich habe keine Autorität von Gott als Prediger des Wortes Gottes, irgendetwas anderes als das Wort Gottes zu predigen. Es steckt genug drin. Wir dürfen nicht zwei verschiedene Arten von Samen auf dem Feld aussehen. Warum haben wir heute eine Form des Christentums, dem so viel beigemengt ist? Wisst ihr warum? Weil wir so viel gemischten Samen ausgesät haben. Etwas baptistischen Samen, etwas episkopalen Samen, etwas presbyterianischen Samen, etwas katholischen Samen und etwas pfingstlichen Samen. Und was haben wir bekommen? Eine schreckliche Mischung. Man weiß nicht mehr, wo die Wahrheit aufhört und wo der Irrtum beginnt. Das liegt daran, dass wir falsch gesät haben. Schlagen wir Psalm 68, 11 auf. Der Herr gab das Wort, groß war die Schar derer, die es kundtaten. Versteht ihr? Es ist die Aufgabe des Herrn, das Wort zu geben, nicht unsere. Wir müssen lediglich das kundtun, was der Herr gibt. Den Frauen, die heute zuhören, ist vielleicht aufgefallen, dass in der Fußnote eine Alternativübersetzung steht, die da lautet, die Frauen, die die Botschaft kundmachen, sind eine große Schar. Und das ist vielleicht wirklich eine korrektere Übersetzung. Frauen spielen also eine Rolle dabei, die Botschaft kundzutun. Die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Sie hatten den Auftrag, den Männern die Neuigkeiten zu erzählen. Aber wir sind nicht dazu berechtigt, irgendetwas zu predigen, was Gott nicht gegeben hat. Der Herr gibt das Wort. Wir tun kund, was er gibt. Und in Apostelgeschichte 6,4 möchte ich euch noch eine ganz wichtige Entscheidung zeigen, die die Apostel in der Frühzeit der christlichen Kirche zu Jerusalem trafen. Apostelgeschichte 6,4. Als die Frage nach dem Dienst an den Witwen auftauchte und es die Beschwerde gab, die Witwen der Griechen würden nicht so aufmerksam versorgt wie die Witwen der Hebräer, gab es eine Entscheidung. Wir lesen Apostelgeschichte 6 ab Vers 2. Die 12, also die Apostel, aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Das heißt, es ist nicht unsere Aufgabe, uns an dieser karitativen Hilfeleistung zu beteiligen. Es ist wichtig, es ist notwendig, aber es ist nicht unsere Aufgabe. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber, die Apostel, werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist der vorrangige Dienst, alles andere ist sekundär. Es ist eine Tragödie im Leib Christi unserer Tage, dass man die Männer an einer Hand abzählen kann, die voll und ganz dem Gebet und dem Dienst am Wort hingegeben sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so jemand bin. Wir haben es zugelassen, dass uns noch so viele andere materielle Erwägungen beschäftigen. Ich frage mich, wie viele Prediger so viel Zeit im Gebet verbringen, wie sie es tun sollten. Warum? Weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die wichtig sind, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu tun. Und die Gemeinde kann niemals so funktionieren, wie sie funktionieren sollte, solange die Leute, deren Verantwortung es ist, im Wort zu dienen, sich nicht dem Dienst des Wortes und dem Gebet hingeben. Das hier ist eine gewaltige Aussage. Wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Ich möchte noch etwas über diesen Dienst des Wortes sagen. Das ist so ein Begriff, der einen gewissen klerikalen, religiösen Touch bekommen hat. Es hört sich so gut an. Ich bin ein Diener. Im Englischen hört es sich gut an, wenn man jemanden als Minister bezeichnet. Doch das Wort bedeutet im Grunde ja nichts anderes als Diener. Und die Apostel sagten, sie würden im Dienst des Wortes verharren. Was bedeutet das? Das Wort ist unser Meister. Wir sind die Diener. Das Wort hat die Autorität, nicht wir. Und unsere Aufgabe besteht nur darin, das Wort unter Gebet durch den Heiligen Geist verfügbar zu machen. Wir bestimmen nicht über das Wort Gottes. Wir bearbeiten es nicht. Wir zerpflücken es nicht. Nein, wir sind seine Diener. Es hat oberste Priorität. Wir stehen unter seiner Autorität. Das ist unsere Aufgabe. Ich denke, ihr müsst zugeben, dass die Haltung der Mehrheit der bekennenden geistlichen Leiter weit davon abweicht. In den meisten protestantischen Gemeinden vermittelt der durchschnittliche Geistliche irgendwie den Eindruck, Gott habe ihn dazu berufen, die Heilige Schrift zu bearbeiten. Es kann keinen größeren Irrtum geben, die Bibel braucht nicht editiert oder bearbeitet zu werden, und Gott hat niemanden dazu berufen, die Bibel zu bearbeiten. Er hat die geistlichen Leiter zu nichts anderem berufen, als dem Wort Gottes zu dienen. Zum Abschluss dieser Lehreinheit wollen wir noch einen Blick in den Kolosserbrief werfen. Hier haben wir eine Reihe sehr bemerkenswerter Statements des Apostels Paulus. Kolosser 1, 23-25. Paulus spricht über die Hoffnung, die vor diesen Leuten liegt, die guten Dinge, die vor ihnen liegen, und sagt, sie seien an eine Bedingung geknüpft. Ich möchte jetzt nicht näher auf diese Bedingung zu sprechen kommen, aber er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Habt ihr gehört? Ich bin ein Diener des Evangeliums geworden, sagt Paulus. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden. Also er sagt, in zweiter Linie bin ich ein Diener der Kirche, also der Gemeinde. Aber in erster Linie bin ich ein Diener des Evangeliums. Und er sagt auch noch, auf welche Art und Weise er der Gemeinde dienen soll. Gehen wir zurück zu Vers 25. Ihr Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes im vollen Maß zu verkündigen. Beachtet die Reihenfolge. Zuerst bin ich ein Diener des Wortes. Zweitens, nachdem ich ein Diener des Wortes geworden bin, werde ich ein Diener der Gemeinde. Aber mein Dienst an der Gemeinde besteht darin, das Wort Gottes im vollen Maß zu verkündigen, das heißt zu erfüllen und in seiner Gänze zu verkündigen. Das Wort hat oberste Priorität. Der Diener ist ihm untergeordnet. Der Leiter, Diener, Prediger, wie auch immer man ihn nennen mag, der Apostel, ist der Diener des Wortes. Wenn wir geistlich dienen, sollen wir die Haltung haben, dass wir die Diener sind und das Wort der Meister ist. Und wir können der Gemeinde nur in dem Maße dienen, wie wir der Gemeinde das Wort dienend darreichen. Das ist das göttliche Prinzip. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.